Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute mit der Off-Season Folge 2, Das Eis ruft.
Auch von meiner Seite wie immer ein herzliches Willkommen zu unserer zweiten Off-Season-Folge und aller Voraussicht nach auch der letzten, bevor es dann richtig losgeht. Die Sommerpause neigt sich ja jetzt langsam, aber sicher zum Glück dem Ende entgegen und die Kader der DEL2-Teams stehen. Die ersten Testspiele sind schon fast vor der Tür und ja, wenn ich mir so anschaue, wann unsere letzte Folge war, Anfang Juni, dann würde ich fast behaupten, Nico, wird es Zeit, dass wir uns jetzt auch den zweiten Teil unseres Eisbärenkaders anschauen.
Ja, es wird sogar höchste Zeit, weil in gut 10 Tagen schon die Saison beginnt und inzwischen, also seit unserer letzten Folge, sich durchaus noch einiges getan hat im Kader. Deswegen schauen wir uns das heute mal genauer an, was sich da so getan hat. Und ich würde mal sagen, wir fangen am besten gleich an und starten mit den Torhütern. Da hat sie nämlich mehr getan, als man vermuten würde auf der Position.
Da hast du völlig recht. In der letzten Folge haben wir es ja auch so gehandhabt, dass wir die Personalien nach Position gesammelt vorstellen. Deswegen machen wir das dieses Mal auch wieder so. Dann ist es eine runde Sache. Ja, bei den Torhütern, wir haben 3 Neuzugänge, wenn man so will. Den ersten Neuzugang, das wäre Konrad Fiedler, der aller Voraussicht nach als Backup zu Jonas Neffin geholt wurde. Ja, was soll man zu dem jungen Kerl sagen? Er steht bei Augsburg unter Vertrag, war aber zuletzt ausgeliehen an Peiting und dort mit einer beachtlichen Fangquote von rund 90%. In meinen Augen wirklich ein solider Backup.
Ja, ist jemand, der irgendwie diesen Sprung jetzt machen muss, soll. Also ich meine, der ist 22 Jahre alt, der ist schon noch natürlich sehr jung. Andererseits jetzt auch ein Alter, wo man diesen Sprung vielleicht langsam gehen muss. Er hat die 33 Spiele jetzt für Peiting in der Oberliga gemacht mit einer wirklich sehr respektablen Fangquote. Es spricht nichts dagegen, ihm diese Chance jetzt zu geben als Backup. Man hat natürlich auch gewusst, dass das vielleicht minimal heikel ist mit Jonas Neffin als Starter und so einem jungen Kerl als Backup. Noch dazu, nach den Erfahrungen der letzten Saison, was Verletzungen und so angeht, ist bestimmt als Backup super geeignet, aber bei einer langfristigen Verletzung von Jonas Neffin hätte ich da schon meine Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt ein bisschen eine Abkehr, meiner Meinung nach, von dem, was wir die letzten Jahre gewohnt waren, dass man ein extrem starkes Duo im Tor hat.
Aber natürlich auch mit dem Vorteil, in dem Fall jetzt keine Conti-Position im Tor zu haben.
Richtig, also absolut richtig.
Ja. Ich glaube, dass es für die Verantwortlichen schon eine schwierige Entscheidung war. Setzt man rein auf deutsche Torhüter, gibt man Jonas Neffin jetzt wirklich endlich die Chance, sich als Nummer 1 die ganze Saison über zu beweisen. Letzteres würde ich sagen, war jetzt insbesondere in Anbetracht der Leistung in der letzten Saison natürlich keine schwierige Entscheidung, aber dieses gesamte Konstrukt Torhüter, sage ich jetzt mal, wie baust du das auf? Holst du trotzdem irgendwie einen ausländischen Torhüter, dann hast du wieder das Problem, dann muss der natürlich spielen, weil er entsprechend teuer ist, weil er auch kommt, um zu spielen dann als Nummer 1, dann hättest du wieder das Problem, dass Neffin nur in Anführungszeichen die Nummer 2 wäre. So starten wir jetzt mit einem Vierergespann aus deutschen Torhütern, aus sehr jungen Torhütern, die aber meiner Meinung nach allesamt ja, durchaus das Zeug haben für die DEL2 und insbesondere auch für unsere Farben gute Leistungen abzuliefern.
Man muss ja sagen, dass das natürlich die Konstellation, die wir zuletzt hatten, war gewissermaßen eine Luxuskonstellation, weil jemand...
Du meinst 17 Torhüter im
Kader? Ja, das auch. Aber jemand wie der Jonas Neffin, den hast du nicht alle Tage als Backup und zwar über Jahre hinweg. Und der, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge ja schon besprochen, als es um seine Verlängerung ging und sein ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, neue Position als Starter, dass du ihn wahrscheinlich anders als gar nicht mehr hättest halten können. Ich begrüße diese Lösung mit deutschen Torhütern absolut. Ich finde, jetzt kann man das mal wagen. Aber es war halt klar, dass man jetzt nicht ein Backup bekommt auf die Schnelle irgendwoher, wo du sagst, ja, der ist fast genauso stark wie der Neffin, das geht einfach nicht. Ein bisschen ein Risiko ist es deswegen, weil du musst dich darauf verlassen, dass Jonas Neffin einen Großteil der Saison im Tor steht. Und ich hatte in der Vergangenheit den Eindruck, dass er schon auch jemand ist, der gern mal eine Pause braucht. Aber wir haben ja zum Glück jetzt genügend Torhüter, die dann einspringen können. Nochmal kurz zum Konrad Fiedler. Wie gesagt, 22 Jahre alt. Er hat jetzt ja nicht nur eine Saison in der Oberliga gespielt. Er hatte vorher, also das war schon sein drittes Jahr in Peiting, hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, sowohl was die absolvierten Spiele angeht, als auch was seine Fangquote angeht. Hat auch in den Playoffs gute Fangquoten gehabt. Ja, also bin ich absolut dafür, wenn der nicht den Sprung jetzt macht, dann gar nicht. Und vor allem, wenn wir nicht holen, holt jemand anders. Also für mich absolut gute Verpflichtung als Backup.
Ja, ich glaube, dass auch bei ihm speziell Preis-Leistung halt auch stimmt.
Ja, natürlich.
Also natürlich kannst du irgendwie einen deutschen Torhüter holen, der sich vielleicht schon in höheren Ligen bewiesen hat, der irgendwie schon, 32 ist oder sowas, aber der wird halt wahrscheinlich dann auch was anderes verlangen. Ja,
Und du kannst jetzt aber auch nicht den angehenden nächsten deutschen Nationaltorhüter holen. Das klappt ja auch nicht, weil der zu uns nicht kommt. Und Wenn dann nicht bezahlbar ist. Also man muss schon einmal realistisch bleiben, was sowas angeht. Und der Konrad Fiedler sieht seine Chance. Wir sind genau der richtige Club für so einen Fall. Und er wird sicher auch wissen, dass er jetzt hier keine Mondpreise aufrufen kann. Noch nicht zumindest. Er muss erst beweisen. Und
die Chance hinterher, hat er verdient.
Ja, natürlich. Und hinterher bist du immer schlauer. Wenn es nicht funktioniert, dann werden alle schreien. Aber jetzt weiß noch keiner, wie das funktioniert. Ne?
Zudem haben wir ja, und das glaube ich, darf man getrost als kleine Überraschung bezeichnen, einen Torhüter mit Förderlizenz bei uns im Kader stehen oder in der Kaderliste zumindest. Die Rede ist von Simon Wolf von Red Bull München. Er hat bereits 7 DEL-Spiele absolviert, auch da knapp 90% Fangquote. Ansonsten war er in der Juniorennationalmannschaft unterwegs, bei den RB Hockey Juniors und hat auch 2 Spiele in der ICEHL für den EC Salzburg gemacht. Ich muss sagen, Föhli hin oder her ist natürlich immer so eine Geschichte, aber wenn er bei uns die Spielpraxis bekommt, dann kann er definitiv auch ein gleichwertiger Ersatz für Jonas Neffin sein.
Absolut.
Festen Backup sehe ich ihn wegen der Föhli-Regel natürlich nicht.
Ja, darum habe ich jetzt auch, weil ich ja gerade schon gesagt habe, man wird jetzt kaum den nächsten Nationaltorhüter bekommen.
Genau, also,
Er ist ja tatsächlich oder hat schon für Nationalmannschaften im Juniorenbereich gespielt, aber ist natürlich bloß eine Förderlizenz. Also ob und wann der spielen wird, das ist im Zweifel Sache von München und deswegen würde ich den jetzt nicht als vollwertigen Backup zählen. Aber ja, gewissermaßen schon unerwartet. Also ich glaube, das hat die Verantwortlichen letztes Jahr schon geschockt, als wir dieses Problem plötzlich auf der Torhüterposition hatten. Und man hat sie jetzt wirklich auf Biegen und Brechen da absichern wollen, habe ich den Eindruck. Aber war jetzt irgendwie schon noch eine Überraschung. Ich finde es toll, dass man jemanden wie Simon Wolf mit einer Förderlizenz zu uns auch bringen kann.
Ja, sehe ich absolut genauso. Ich habe ihn auf Magenta auch schon spielen sehen. Ich glaube, seinen ersten Einsatz hat er sogar unter Max Kaltenhauser. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dadurch auch ein bisschen der Kontakt zustande kam und man da einfach was gedeichselt hat. Aber für uns als Standort Eisbären Regensburg definitiv, ja, glaube ich, eine gute Förderlizenz.
Absolut.
Verpflichtung, wenn man es denn so nennen
mag. Auch bei ihm muss man, wenn man die Statistiken anschaut, er ist 21 und hat letztes Jahr auch 7 Spiele in der DEL absolviert, fast 90% Fangquote, in der Oberliga 91,5%, also das sind Wahnsinnswerte eigentlich für jemanden in dem Alter. Das ist ja Profi-Eishockey, also jetzt nicht irgendwo, und finde ich toll. Also ich hoffe, dass wir den ja mehr als 1-2 Mal vielleicht bei uns im Tor sehen können. Ich sehe natürlich grundsätzlich schon auch da jetzt eine fast ein bisschen seltsame Konkurrenzsituation im Tor, weil zumindest auf dem Papier haben wir ja noch ein Backup zu bieten. wahrscheinlich sag ich jetzt mal, eher mit den schlechtesten Karten dann aus diesem Quartett, und zwar Cole Danielsmeyer. Der kommt aus der eigenen U20 und wird vermutlich, sage ich jetzt mal, auch eher für die U20 spielen, beziehungsweise, glaube ich, hat Förderlizenz für Deckendorf bekommen.
Ja, ja, das stimmt, hat eine Föli für Deckendorf. Aus meiner Sicht auch eher Tendenz Richtung ja. U20.
Ja. Er kommt, also ist jetzt gar nicht aus der eigenen Jugend, das war jetzt falsch, kommt von Augsburg, aus der Augsburger Jugend, aber ist halt jetzt auch lizenziert für unsere U20. Und ich denke, dass das auch eher, wie du schon sagst, in diese Richtung gehen wird, und Deckendorf, da rechne ich jetzt tatsächlich in einer normalen Saison, wo nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, nicht sich plötzlich drei Torhüter langfristig verletzen, rechne ich ehrlich gesagt nicht mit einem Einsatz von ihm.
Das glaube ich auch nicht, außer vielleicht unsere Saison verläuft insofern, als dass es in den letzten Spielen um nichts mehr geht für uns.
Ja, dann könnte man es mal machen. Ja.
Dann glaube ich, kann ich ihn reinwerfen, kann ihm die Erfahrung geben. Aber ansonsten glaube ich auch, wie gesagt, Tendenz Richtung U20. Da darf er sich beweisen. Und ansonsten natürlich als Ergänzung fürs Training. Lustige Anekdote, weil es mir gerade einfällt. Er war ja auf dem Eisbären-Sommerfest vor Ort. Und da, glaube ich, wurden ihm auch ein paar Fragen gestellt und so weiter. Und fand ich ganz interessant, weil ich glaube, er feiert es schon, bei uns zu sein, weil er auf die Frage, wo er es denn besser fand, geantwortet hat, dass es bei uns definitiv professioneller findet als in Augsburg.
Okay.
Fand ich tatsächlich ganz nett, wenn man sieht, Augsburg als DEL-Club, ich glaube, so weit sind wir jetzt
noch nicht. Muss man natürlich schauen, wie man das interpretiert.
Logisch, ne? Logisch.
Gibt ja da immer diese überspitzten Aussagen von Spielern nach dem Wechsel. Das war schon immer ihr größter Traum. Das ist eine super Einstellung, wenn es ihm hier gefällt. Und ich denke, die Jungs sind ja...
Ich glaube, das war jetzt nicht respektierlich
ausdrücklich
gemeint.
Nee, also, glaube ich nicht.
Er war halt gerade raus.
Ja. Einfach. Ich glaube auch, dass die Jungs, die wissen ja auch, mit was sie zu rechnen haben, mit denen wird er auch gesprochen, wenn sie verpflichtet werden. Ich denke, er weiß ganz genau, dass seine Chancen auf einen Einsatz in der DL2 eher gering sind. Und wenn der dann damit richtig umgehen kann, dann ist das für alle Beteiligten eine Win-Win-Sache. Und ja, er hat ja noch Zeit, der ist 18. Ne? Also, der ist jetzt 18 und hat schon 2 Jahre in der Augsburger U20 gespielt. Also das ist ein großes Talent, und ich denke, der hat auch die Zeit verdient, sich jetzt da zu entwickeln, und man muss ihn jetzt nicht vorschnell irgendwo reinwerfen und dann vielleicht verheizen oder wie auch immer. Ne? Also wie gesagt, grundsätzlich aber spielberechtigt für die DL2 und somit 4 Torhüte ist auf jeden Fall besser als zu wenig. Ne, haben wir letztes Jahr gesehen, dass das vielleicht hilfreich sein könnte.
Ja. Definitiv. Ich glaube, auf der Position sind wir jetzt dieses Jahr wirklich gut aufgestellt. Noch eine kleine Message an die Eisbärenverantwortlichen, falls tatsächlich jemand unseren Podcast hören sollte. Eisbärenbettwäsche, Fanshop aufnehmen.
Ach, das wäre echt mal geil, ja. Das stimmt.
Aber das nur am Rande. Wir wollen jetzt hier
aber das nicht vom mal, Thema abweichen. Mal in einer der nächsten Folgen müssen wir das mal zum Thema machen. Marketing, sollten wir auf jeden Fall mal drüber reden.
Ist notiert.
Guter Hinweis, ja. Machen wir mal weiter im Kader, oder?
Genau. Arbeiten wir uns vor zur Verteidigung. Ich mache es kurz und knapp. Verlängerung Jakob Weber. Ja, top. Sichere Bank.
Ja.
Gehört einfach nach Regensburg. Wenn ich ihn irgendwie mit Begriffen beschreiben müsste, würde ich sagen Leader, Offensivqualität, wichtig fürs Powerplay.
Und ich finde auch, er hat immer noch manchmal seine Schnitzer, ist aber völlig normal. Meine Standardantwort darauf ist in der Regel jetzt inzwischen, wenn er den nicht hätte, wäre er schon lange nicht mehr bei uns.
Guter Punkt, ja.
Aber ich finde auch, dass es deutlich besser geworden ist. Also, dass der letztes Jahr in den Playdowns ausgefallen ist, das hat mir richtig wehgetan, muss ich ehrlich sagen.
Das hat finde ich wirklich sehr wehgetan. Und da siehst du dann erst, wie wichtig so ein Spieler dann auch für die Mannschaft ist.
Ja, also die Verlängerung absolut top. Ein Muss, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Können natürlich immer zwei dazu. Hat ja auch relativ lang gedauert. Das macht dann immer ein bisschen Sorgen. Aber ist ja dann doch nur zustande gekommen. Und ja, hätte ich sofort auch unterschrieben.
Ich meine, was man nicht vergessen darf, Jakob Weber ist einer der besten deutschen Verteidiger der Liga. Also ich glaube, dass er wirklich mehr als genug Angebote auch von anderen, vielleicht renommierteren Standorten hat, die mit ein paar Geldscheinen mehr wedeln könnten. Aber ich denke, er sieht auch, dass er hier verwurzelt ist. Hier hat er seinen Job. Hier ist er einfach daheim. Und von daher war für mich eigentlich keine Überraschung, war nur eine Frage der Zeit.
Ist auch mal nicht verkehrt, wenn man so Spieler hat, die einfach wissen, was sie am Club haben, wo sie sind, was sie da für das Standing haben, natürlich im Club und auch im Umfeld. Und wo man nicht immer, ich meine, ich kann es niemandem verwehren, der dem Ruf des Geldes folgt, weil du als Eishockeyspieler in der DL2 jetzt dann am Ende nicht als absolut reicher Mann rausgehst. Und du musst ja irgendwie schauen, was passiert nach der Saison, also nach der Saison, ja, nach der Karriere. Also das ist schon immer so eine Sache, aber es ist halt Geld auch nicht alles. Der ist hier geboren, der lebt hier, du willst halt vielleicht auch einfach deiner Heimat verbunden bleiben und eine gewisse Summe, sage ich jetzt mal, ist das als Verzicht dann schon wert und finde es toll, dass er nach wie vor da ist, dass er sich dazu entschieden hat, weiterzuspielen. Da gab es ja immer wieder mal Gerüchte die letzten Jahre, dass er irgendwie aufhören wollte sogar.
Ja, ich glaube ja jobbedingt
ja, ein genau. Stück weit. Ja, genau.
Oder mit seinem Studium, das damals noch nicht abgeschlossen
war. Also doppeltes Risiko oder doppelte Angst, sag ich jetzt mal, dass er woanders hinwechselt oder dass er sogar ganz aufhört. Und umso wichtiger finde ich diese Verlängerung. Also das war ein sehr guter Tag für den Club, als das bekannt gegeben wurde. Ne?
Definitiv, ja. Ja, wen haben wir denn dann als Neuzugänge in der Verteidigung? Da habe ich hier auf meinem Zettel stehen Nick Mähler, der per Förderlizenz aus Mannheim kommt.
Jawohl.
Und Maximilian Merkel, ebenfalls per Förderlizenz aus Nürnberg. Beide sehr junge Spieler, ich glaube beide 19 Jahre alt.
Ja, ist richtig.
Aber schon durchaus mit ein paar Spielen auf dem Buckel.
Ja, also vor allem, wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf Nick Mähler eingehe, ich meine, man kann da immer nicht so viel dazu sagen, wenn die Jungs aus der DNL kommen. Das siehst ja auch bei uns selbst. Wir haben ja Gott sei Dank da eine sehr hervorragende Nachwuchsarbeit und der Sprung ist enorm. Aber ja, Jungadler Mannheim, jeder, der sich ein bisschen mit Nachwuchsteams beschäftigt, weiß, dass das die Adresse schlechthin in Deutschland ist. Da hat er jetzt 2 Jahre in der U20 gespielt und auch noch sehr erfolgreich. Also als Verteidiger jetzt zum Beispiel in der letzten Saison 49 Punkte in 36 Spielen. Ja, was soll ich sagen? Es ist für uns, glaube ich, ein Glücksfall, dass wir da so eine Chance haben, Förderlizenz für so jemanden zu haben.
Glaube ich auch. Erinnert ein bisschen an Kose.
Ja.
Der ja auch als Verteidiger extrem stark gepunktet hat.
Es ist natürlich, man könnte jetzt sagen, in Mannheim ist es ein bisschen leichter, als bei uns jetzt zum Beispiel, es mag schon sein, aber ja, ich habe immer ein bisschen den Eindruck, so diese DNL oder der U20-Bereich, der hat ein bisschen seine eigenen Regeln, da sind ganz eigene Chemien in den Mannschaften, das kann man so einfach nicht sagen, aber ja, jedenfalls, wer so spielt in Mannheim, der hat es auf jeden Fall drauf und ich freue mich darauf, den spielen zu sehen. Dann haben wir noch Max Merkel, der in Nürnberg jetzt zuletzt in der U20 war. Ja, im direkten Vergleich schwierig zu beurteilen. Der war auch in Nürnberg in der U20-2. Ich muss sagen, ich schaue mir zwar durchaus gerne mal DNL-Spiele an, so ganz genau weiß ich jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Ich gehe mal davon aus, dass das die DNL-2 praktisch ist. Hat aber auch schon DEL-Spiele für Nürnberg absolviert, jetzt ohne Punkt, aber trotzdem, ich kann den jetzt gar nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, hast schön zusammengefasst.
Viel geredet für nichts.
Nein. Aber das meinte ich mit, teilweise schon einiges an Spielen auf dem Buckel. Du hast es ja gerade schon gesagt, Merkel schon einige Spiele in der DEL. Ich meine, da musst du auch erstmal drankommen als junger Spieler und nicht nur, wie es halt üblicherweise sonst ist, auf dem Spielberichtsbogen stehen und 60 Minuten auf der Bank dann sitzen. Beziehungsweise die meiste Erfahrung hat er ja auch in der Oberliga gesammelt. Weiden, ja, Höchstadt, ja, ja. Zuletzt dann Rissersee.
Ja.
Also,
ja, ist schon ein bisschen rumgekommen.
Ist schon rumgekommen, ja. und ich glaube, dem kann man durchaus auch eine Liga höher dann schon ein Stück weit zutrauen.
Ja, auf jeden Fall. Er hat sogar schon internationale Erfahrung für die U19 und auch für frühere Junior-Nationalmannschaften schon gespielt. Von daher sicherlich, ich will ja jetzt auch nicht schlecht reden im Vergleich, sondern mir ging es jetzt darum, für mich schlechter einzuschätzen, weil ich auch gar nicht weiß, zum Beispiel, ja, wie jetzt Nürnberg in der U20 einzuschätzen ist im Vergleich. Bei Mannheim ist es halt irgendwie okay, klar, ja, das gut. Kennt man halt. Ne?
Mannheim kennt man, ja.
Also für mich einfach schwierig gewesen, da irgendwie rauszuziehen, ja, mit was kann ich jetzt da rechnen bei ihm. Ne? Aber ja, ich denke mir immer, wenn du Jungs hast, die in der Juniorennationalmannschaft schon gespielt haben, und zwar nicht bloß einmal, sondern schon viele Spiele da gemacht haben, ja, was sollst du da verkehrt machen? Natürlich kann es dir passieren, dass der halt jetzt nicht so einschlägt oder vielleicht auch gar nicht so viele Spiele macht für uns, du weißt es nicht, aber ich denke, er ist auf jeden Fall bereit, dass man ihm eine Chance dafür gibt, und deswegen glaube ich, ist er eine gute Ergänzung für unsere Verteidigung, passt.
Da muss ich mich kurz korrigieren, weil ich mir tatsächlich gerade nicht sicher bin. Nico, vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. In seiner Vita stehen ja Spiele für, in der DEL für Nürnberg, aber ich glaube, das zählt ja schon als Spiel, wenn du auf dem Spielberichtsbogen stehst, oder?
Ja.
Egal, ob du Einsatzzeit dann bekommen
ja,
hast.
Er hat, ja, er hat aber auch 2 Strafminuten.
Ah, okay.
Also muss er mal irgendwann kurz auf dem Eis gewesen sein.
Genau, wunderbar. Ja, dann passt ja.
Nee, aber er hat auch... Es ist ja auch nicht jetzt vonnöten, dass ein junger Kerl von 19 Jahren, der zu uns als Förderlizenzspieler kommt,
Spiele
in der DL hat. Ne? Aber er hat für Rissersee letzte Saison 22 Spiele gemacht, er hat Playoffs gespielt, und das ist das Wichtige, dass die Jungs einfach Spielpraxis kriegen im Seniorenbereich, und zwar wenigstens halt im, ich sage jetzt mal, semi-professionellen Seniorenbereich, wie jetzt Oberliga ist. Das ist wichtig, und das hat er, und von daher denke ich, passt es bei uns.
Dann haben wir noch einen Abgang in der Verteidigung. Xaver Tippmann geht zurück zu seinem Heimatclub nach Füssen. Ich würde sagen, für den EV Füssen definitiv ja, so eine Art Königstransfer vielleicht sogar.
Ja.
Ich meine, was kann dir Besseres passieren, als dass ein gestandener DEL2-Spieler wieder zurück in die Heimat wechselt? Ich habe auch gelesen, er soll da natürlich auch ja, Leaderqualitäten mitbringen,
ja,
soll die Mannschaft auf und neben dem Eis führen. Das Zeug hat er definitiv.
Ja. Ich finde es schade. Ja, ich finde, also ich hätte, ehrlich gesagt, ich hätte versucht, ihn zu verlängern. Haben die Eisbären ja auch, muss man jetzt auch sagen. Komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Da gehören immer 2 dazu. Man ist sich nicht einig geworden. Und das kann alles bedeuten. Natürlich kann es auch bedeuten, man hat ihm ein Angebot gemacht, das eigentlich gar nicht realistisch war und das er nur ablehnen konnte. Aber ich muss ehrlich sagen, warum sollte man das tun? Kann Wenn man einen Spieler nicht verlängern will, dann sagt man es, so wie es halt bei allen anderen auch abgelaufen
ist. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch nicht, dass das irgendwo in der Philosophie unserer Verantwortlichen auch nur ansatzweise ein Thema gewesen wäre.
Aber ich könnte mir halt vorstellen, ohne dass er jetzt... Also ist jetzt einfach nur ein reines Beispiel. Ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber ich könnte mal vorstellen, dass man gesagt hat, okay, letzte Saison war jetzt nicht so der Burner, wir würden gerne mit dem Gehalt ein bisschen runtergehen, und er aber sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt 3 Jahre DEL2 gespielt, ich sollte jetzt vielleicht mal den nächsten Schritt machen, geldmäßig, und dann ist man sich halt einfach nicht einig geworden. Dass er dann nach Füssen geht, wo er sicherlich weniger verdient, ist natürlich so ein Joke, er jetzt in Füssen hat, weil es halt seine Heimat ist, weil er daherkommt, und das ist ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, beim Jakob Weber durchaus auch was wert. Aber wie es dann letztendlich abgelaufen ist, weiß niemand. Tatsache ist, das ist das, was halt bekannt gegeben wurde, man hat versucht, ihn zu verlängern, man ist sich nicht einig geworden, es ist schade, aber man muss natürlich auch sagen, Tippmann, Topmann. Oh Mann. Aber es war jetzt nicht beabsichtigt. Aber nicht um jeden Preis. Nee. Also egal, was er, ich weiß nicht, was er aufgerufen hat. Vielleicht war es auch gerechtfertigt, aber trotzdem, wenn es nicht ins Budget gepasst hat, dann ist es halt so, fertig, aus Ende. Ich hätte ihn trotzdem gern hier gesehen, ist halt jetzt nicht, muss man damit klarkommen.
Ich glaube, dass da immer viele Faktoren reinspielen und Geld sicherlich ein großer Faktor ist, aber wir uns wahrscheinlich noch auf einem Niveau bewegen, wo es nicht der einzige Faktor ist, sondern eben da einfach viel, viel zusammenkommt. Vielleicht waren es auch Themen wie garantierte Einsatzzeiten oder Reihe 1 oder richtig. Ähnliches.
Ja, es muss ja nicht mal ums Geld gegangen
genau,
sein.
Richtig, du weißt es ja nicht. Fakt ist, und ich glaube, damit können wir dann auch die Position Verteidigung abschließen. Es ist schade um Xaver Tippmann.
Absolut, ja. Hätte ich auch gern mitgenommen in die neue Saison. Dann schauen wir in Sturm. Da haben wir seit dem letzten Mal mehrere Verlängerungen noch, nämlich mit der Nummer 1 fangen wir mal an, Matthai Giesel. Wie findest du das?
Ich finde es gut, dass man ihn verlängert hat. Ich finde es aber genauso gut, dass er eine Förderlizenz für Deckendorf bekommen hat. Und ich gehe mal davon aus, dass er den größten Teil der Saison in Deckendorf absolvieren wird, weil es für ihn, glaube ich, einfach Sinn macht, sich über die Oberliga Süd weiterzuentwickeln. Und gerade beim Deckendorfer SC sehe ich jetzt, liebe Passau-Fans, falls ihr mal zuhört, seht es mir nach, da glaube ich, sehe ich bei Deckendorf einfach noch mehr das Potenzial, dass er auch den nächsten Schritt machen kann, hin zu einem noch solideren Stürmer. Und von daher für mich eine sinnvolle Verlängerung.
Ja, ich hätte ihn auch verlängert, muss ich sagen. Oder ich hätte es zumindest halt auch versucht. Ich fand es ja eigentlich brutal schade, wie die letzte Saison für ihn gelaufen ist, weil am Anfang der Saison fand ich, war noch nicht so ganz klar, wer von beiden, also Giesel oder Angeran, so die Nase vorn hat. Und er hatte dann halt brutal Pech mit seiner Verletzung. Die hat ihn eigentlich komplett aus der Saison katapultiert, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Und danach war, als er dann wieder einsatzbereit gewesen wäre, war nicht die Zeit, um jemanden da jetzt wieder an das Team heranzuführen, sag ich jetzt mal.
Dafür war einfach zu viel Unruhe letzte Saison.
Ja, und dafür da war nicht die richtige, da musste es war sportlich schon spitz auf Knopf. Und,
genau.
Aber ich finde es gut, dass man ihn verlängert hat und auch, wie du schon gesagt hast, die Förderlizenz gut. Das ist extrem wichtig, dass wir da die Möglichkeiten haben, bei solchen Spielern, die sonst vielleicht bei uns auf der Tribüne sitzen würden und das bei jungen Spielern wirklich das, was am wenigsten Sinn macht, dass die Möglichkeit haben, in der Oberliga dann Erfahrung zu sammeln. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn man jetzt mit Deckendorf einen neuen Kooperationspartner hat, der halt sportlich zumindest in der Vergangenheit jetzt noch ambitionierter war als Passau, dann ist das ja umso besser. Und ich denke auch, so wie du schon gesagt hast, dass er den größeren Teil zumindest der Saison in Deckendorf verbringen wird. Und das ist auch okay, der ist noch jung und der nach der letzten Saison ist es für ihn wichtig, jetzt überhaupt erst wieder richtig Fuß zu fassen und wieder reinzukommen, glaube ich. Und da ist das genau die richtige Lösung. Gut, dann noch ebenfalls verlängert Juma Grimm.
Richtig. Und Kevin Slesak. Ich will die beiden jetzt einfach mal in einem Satz erwähnen oder zusammenfassen, weil ich der Meinung bin, dass es einfach zwei grundsolide Verlängerungen sind für Reihe 3 oder 4.
Ja.
Beziehungsweise dann auch durchaus als Ergänzung sollte man in den vorderen Reihen jemand ausfallen. Ich glaube, die beiden haben gezeigt, dass sie in der Liga Fuß fassen können und von daher macht es nur Sinn.
Also ich denke auch, beides sinnvoll. Ich muss sogar sagen, bei Juma Grimm habe ich eigentlich sogar sehe noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial. Auch bei ihm war es ich muss sagen, habe ich noch ein bisschen mehr erwartet gehabt letzte Saison. Aber ich denke, das war für jeden Spieler im Kader schwierig, diese neue Situation. Weil in der Meistersaison ist natürlich vieles einfach locker flockig vom Schläger gegangen. Es hat alles funktioniert. ja, wissen alle, dass der Kader nicht darauf ausgelegt war, Meister zu werden, sondern es kam dann mittendrin einfach so eine Serie, wo einfach alles klappt.
Es lief halt. Genau. Die hätten wahrscheinlich ohne Schläger spielen können und hätten Tore
geschossen. Genau. Und letzte Saison war halt das komplette Gegenteil. Ja. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Und insgesamt gesehen hätte ich mir eigentlich von ihm etwas mehr Input erwartet, muss ich sagen, offensiv. Allerdings unter diesen Umständen, muss man ja sagen, könnte man es ja eigentlich fast als Fortschritt sehen. Er hat in der Meistersaison 8 Punkte gemacht in der Hauptrunde in 50 Spielen und letztes Jahr auch 8 Punkte in 46 Spielen. Aber die Vorzeichen waren so anders, dass es eigentlich fast ein Fortschritt ist. Und ich denke mir, der kann auf jeden Fall hier noch weiter den nächsten Schritt machen. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, muss ich sagen, aber Elite Prospects zumindest sagt, er hat auch eine Förderlizenz für Deckendorf. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, es gab ja eine Verlautbarung von den Eisbären, wer da auf Lizenz
hat. Bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Also ich habe es jetzt hier auf meinem Zettel auch nicht stehen, aber
ja, wäre auf jeden Fall jetzt auch nicht so verkehrt. Ich finde es immer nicht so schlimm. Ich glaube, für jeden jungen Spieler, und der Juma Grimm ist ja auch nur ein sehr junger Spieler, ist es wichtig, überhaupt einfach zu spielen. Diese Erfahrung zu sammeln ist das Wichtigste. Und ob du das jetzt hier machst oder in Deckendorf, wo du vielleicht aber sogar viel mehr Eiszeit bekommst. Ich glaube, das ist nicht degradiert, sondern das ist eigentlich eher so, ihm noch mehr Chancen zu bieten, sich zu entwickeln. Und auch im Hinblick darauf, dass er halt vielleicht, wenn die Leistung wieder so, ich sage jetzt mal, suboptimal ist wie letzte Saison, dass er dann halt bei uns nimmer so drankommt. Wichtig ist halt, oder stell dir mal vor, du hast eine Verletzung, fällst 8 Wochen aus, als Juma Grimm kommst du nicht so einfach wieder zurück in der DL2. Das ist was anderes als ein Trivino oder sowas, ne?
Ja, ganz klar.
Als Juma Grimm bist du erstmal raus und da ist halt so wichtig, dass du diese Chance hast, dann in Deckendorf oder wo auch immer halt in der Oberliga wieder Einsatzzeiten zu sammeln und dich wieder reinzuarbeiten. Und deswegen sehe ich das sehr positiv. Ob es jetzt stimmt bei ihm, ich glaube schon, weil ich jetzt, wo ich darüber spreche, glaube ich, habe ich davon gelesen, aber wäre jedenfalls eine gute Sache und finde ich gut.
Ja, zeigt ja auch den Weg, den die Eisbärenverantwortlichen ja seit langer Zeit schon verfolgen, einfach schon auch den jungen Spielern Chancen zu geben. Ob das jetzt in der eigenen Profimannschaft ist oder dann per Förderlizenz in Vereinen, mit denen man auch in der Vergangenheit schon gut zusammengearbeitet hat, auf die man auch schon getroffen ist selbst und so weiter. Also wie du sagst, es macht nur Sinn. Die jungen Spieler brauchen einfach Einsatzzeit.
Ja. Absolut. Und ich muss sagen, das ist auch ein bisschen, es wird immer besser, die Vernetzung, finde ich.
Ja, und auch die Liga wird ja immer besser.
Ja,
die Oberliga Süd wird ja auch immer stärker.
Ja.
Das heißt, es ist ja nicht so, dass du als junger Spieler da dann quasi Weiherhockey spielst, sondern es ist ja trotzdem Wettkampf.
Richtig.
Und von daher macht es definitiv Sinn.
Ja. Kevin Slezak übrigens, das ist ja auch, finde ich, immer ein bisschen so ein unscheinbarer Spieler, den du eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hast. Aber er hat letzte Saison nochmal ordentlich einen draufgelegt und hat 10 Punkte mehr als in der Meistersaison. Jetzt 18 Punkte statt 8 im Vorjahr, also nur Hauptrunde jetzt. Das, finde ich, ist schon ordentlich. Also es ist irgendwie immer, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber mit Kevin Slezak, da bin ich immer überrascht. Weil ich will ihm jetzt da nicht zu nahe treten, aber ich traue ihm halt jetzt einfach nicht so großartige Sachen zu. Und das ist aber ein Kämpfer vor dem Herrn und der kommt immer wieder zu seinen Punkten.
Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, der oft zum Tragen kommt, dass gerade bei den jüngeren, wie soll ich sagen, vermeintlich unbekannteren, unerfahreneren Spielern dann sowas ja oft untergeht, dass die ja trotz allem auch ihre Punkte machen. Und wenn du sagst, dass er 10 Punkte mehr als in der Meistersaison gemacht hat, dann ist ja das beste Argument für eine Verlängerung.
Ja, sowieso. Drum auch hier alles richtig gemacht.
Dann haben wir noch Neuverpflichtungen im Sturm.
Jawohl.
Da wäre zum einen unser vierter Kontingentspieler, Alex Berardinelli.
Ich muss erstmal seinen Namen üben.
Dann müsste ich ja auf den anderen Neuzugang erst recht freuen.
Ja, das kommt später noch. Nee, 30 Jahre alter US-Amerikaner, der zuletzt in Finnland gespielt hat. Da würdest du normalerweise sagen, also auch finnische erste Liga, würdest du normalerweise sagen, okay, kannst du jetzt, nehme ich ungesehen, grundsätzlich. Er ist jetzt allerdings auch nicht so bekannt für irgendeine Beständigkeit, wechselt sehr häufig, eigentlich fast jedes Jahr im Club. Deswegen finde ich es schwierig, weil halt sehr viele unterschiedliche Ligen auch dabei sind. Das ist für mich schwierig. Ich bin jetzt nicht so der Kenner im außerdeutschen Eishockey, also was Finnland oder noch andere Ligen angeht, da wirklich kann ich es nicht einschätzen. Was denkst denn du über ihn?
Ja, Vergleiche zwischen den europäischen Ligen, die da tue ich mich auch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach den Fokus auch gar nicht so auf der finnischen Liga oder ähnliches habe. Was mich überrascht hat, war, dass er in 2023, 2024, als er ja in der ersten finnischen Liga gespielt hat, relativ konstant gut gescored hat, aber eine überragende Plus-Minus-Statistik hatte mit plus 27, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Das ist schon, glaube ich, eine Ansage.
Es spricht auf jeden Fall für ihn. Und ich sag mal so, unsere Verantwortlichen, die dafür Scouting oder wie auch immer zuständig sind, die werden sich den schon ganz genau angeschaut haben. Und die haben da natürlich auch mehr Ahnung davon als jetzt wir beide vielleicht.
Ja, da sind wir ja jetzt auch wieder bei dem Punkt. Wir als Laien können ja eigentlich mehr oder weniger nur auf Punkte gehen. Dann schaust vielleicht noch ein paar YouTube-Videos und dann bildest du dir dein Urteil.
Ja, klar.
Unsere Verantwortlichen gehen ja logischerweise ganz anders an die Sache ran. Die sprechen mit den Agenten. Ich glaube, dass die da natürlich schon auch was anderes sehen als jetzt nur die reinen Punkte. Also alles andere wäre ja grob fahrlässig.
Ja, natürlich. Zumal es kommt ja auch auf die Rolle von einem Spieler an.
Richtig, ne? Genau.
Kannst du jetzt nicht immer nur nach den Punkten gehen, logischerweise. Ich fand es gut, dass er auch ECHL gespielt hat. Das ist normalerweise, ja, aus DEL2-Sicht, sag ich jetzt mal, das Regal der Wahl, wenn es finanziell geht. Und so schlecht kann es also nicht sein. Das klingt jetzt sowieso so komisch, so schlecht kann es nicht sein, so ein Motto, als wäre er ein schlechter Spieler. So meine ich das natürlich nicht, sondern ich kann einfach wenig mit ihm anfangen. Er ist jetzt in Deutschland nicht bekannt. Er ist seine erste Deutschlandstation, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Ja, und von daher kann ich ihn einfach nicht einschätzen. Der könnte einschlagen wie Bombe und ich wüsste es einfach vorher nicht. Das ist alles. Also ich will ihn jetzt nicht schlecht reden. Ich bin gespannt auf ihn.
Ich auch. Ja. Vielleicht noch abschließend noch ein Statistikthema. 24-25 hat er dann in der zweiten finnischen Liga eine Saison gespielt, beim Tabellenschlusslicht tatsächlich, und hat dort aber trotzdem 20 Punkte in 50 Spielen erzielt. Also, wie du sagst, ich glaube, man muss ihn als spannend oder man darf ihn als spannend bezeichnen. Ob es jetzt ein Kracher wird oder nicht, das wird man sehen. Mhm. Aus unserer Sicht hoffe ich es natürlich, dass er wirklich einschlägt wie Bombe. Aber ich denke, er wird sicher eine gute Verstärkung sein.
Ist eigentlich, um das nochmal kurz aufzugreifen, diese Liga, diese Doppel-I-Liga, ist das nicht die erste Liga in Finnland?
Ich dachte, es wäre die zweite, aber ich...
Warum? Also, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Da sieht man mal, wie unwissend wir da sind, beziehungsweise eigentlich jetzt bisher nur ich, weil du hast dich jetzt gerade sehr sicher angehört. Aber nicht mal das wissen wir. Das ist echt schlimm.
Ich würde sagen, wir recherchieren das und im Zweifel wird es dann nachgereicht, falls wir jetzt völligen Schwachsinn erzählt haben.
Ich schaue das mal nach, wenn du jetzt unseren nächsten Neuzugang vorstellst. Wir müssen dazu sagen, wir haben in der Vorbesprechung mal kurz darüber gerätselt, wie er denn eigentlich heißt. Und Tom, du weißt es ja, oder?
Ich hoffe, dass mich mein Schulfranzösisch aus der 5. Klasse jetzt nicht völlig im Stich lässt. Aber es geht um unseren letzten Neuzugang im Sturm. Und zwar Pascal, ich kann es gar nicht sagen, Akin. Ich glaube, er heißt Akin. Vielleicht aber auch Akin.
Also,
keine Ahnung.
das, ich bin ja nicht Franzose und als ich immer von ihm gelesen habe, und man liest ja schon sehr lang von ihm und ich kannte natürlich den Namen auch schon vorher, meine innere Stimme hat immer Aquin gesagt, aber das ist durchaus falsch, denke ich mir.
Also wenn es ein Franco-Kanadier ist, wie du,
ja,
du
meinst. Ja, aus Quebec, glaube ich.
Dann würde ich jetzt vermuten, dass man ihn französisch ausspricht, aber...
Okay, ja. Also dann sagen wir mal Aquin. Und ich kann zumindest nur einwerfen, dass die finnische Liga die erste finnische Eishockey-Liga ist. Um das noch kurz zu korrigieren. Genau. Also, Pascal Aquin. Ich glaube, ich
sprichst du so schön aus.
Das ist wunderbar. Heftig, wenn wir uns jetzt da übel blamieren. Aber ich habe nirgendwo was darüber gefunden, wie man ausspricht. Wurde verpflichtet mit einem Tryout-Vertrag, wo sich zumindest alle einig sind, dass es am deutschen Pass liegt, der wohl erwartbar ist, aber halt noch nicht vorliegt. Und wahrscheinlich...
Vielleicht haben die Behörden auch Probleme mit dem Namen, man weiß es ja nicht.
Richtig, ja. Hat auch schon die L2-Erfahrung, liegt aber schon ein bisschen zurück. Hat jetzt 3 Jahre in Hannover bei den Scorpions hinter sich, also eigentlich ja nicht in Hannover, sondern in Mellendorf. Und... musste sein, sorry, Oberliga Nord. Und was mir da aufgefallen ist, ohne dass ich den vorher jemals irgendwie groß im Blick gehabt hätte, dass er da jedes Jahr ordentlich abgebaut hat. Punktemäßig wohlgemerkt. Jetzt kommt es wieder so, dass wir nur die Punkte anschauen und sonst eigentlich nichts, aber ich schaue mir die Spiele von den Hannover Scorpions einfach normalerweise nicht an. ja, sorry. Aber von 101 auf 57 auf 36 Punkte. Bei zumindest halbwegs ähnlicher Anzahl von Spielen in den Hauptrunden. Playoffs waren konstant, aber irgendwie komisch. Ich meine, der ist auch erst 28. Ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, ja, jetzt ist halt schon langsam das Alter gekommen. Und das Tempo geht immer so, dass, dann würde ich ihn eh nicht verpflichten, muss ich sagen, also für Liga höher.
Das wäre jetzt meine erste Einschätzung gewesen. Ich meine, man wird ja jedes Jahr doch ein bisschen
ja, älter mit 28 so, sollte das jetzt noch nicht passieren.
Da hast du recht.
In der Form. Ne? Kann man jetzt viel hineininterpretieren, wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hört uns ja zufällig jemand aus Mellendorf oder Hannover, Großraum Hannover zu und kann dazu sich irgendwie äußern in den Kommentaren, schreibt es euch rein. Oder auch von unseren Fans, wenn sie wisst, was da los war, schreibt es rein. Wir wissen es nicht und wir wollen es aber unbedingt wissen.
Interessanterweise, bei den Strafminuten hat er sich konstant verbessert. Da hat er immer mehr gesammelt, zuletzt ja. 61. Ja. Vielleicht so eine Art Aggressive Leader, keine Ahnung.
Jedenfalls, um das Positive dann nochmal rauszubringen, wie gesagt, er hat DL2-Erfahrung, er hat 2021, 2022 zunächst für selber in der DL2 gespielt. Da war man nicht so zufrieden, da man muss ja immer sehen, war ja Kontingentspieler. Für uns kommt er jetzt, wenn es so stimmt, nur in Frage, wenn er seinen deutschen Pass bekommt, muss man ja sehen. Damals war er Kontingentspieler, er hat für selber nur 19 Punkte in 29 Spielen erreicht und die haben ihn dann während der Saison nach Tölz abgegeben, auch DL2 damals. Da hat er einen Punkteschnitt von einem Punkt pro Spiel gehabt, das finde ich dann wirklich schon in Ordnung. Also das ist wirklich auch für einen Kontingentspieler gut. Muss jetzt, du kannst nicht als Tölz in der DL2 Kontingentspieler haben, die doppelt so viele Punkte wie Spiele machen, weil die dann kosten Geld. Ne?
Das ist richtig, ja.
Also zumindest ist das jetzt für mich akzeptabel, sagen wir mal so, 20 Punkte in 18 Spielen.
Ich glaube, dass er ein solider deutscher Stürmer ist, wenn halt das mit dem deutschen Stürmer klappt.
Ohne das,
muss also, ich ja sagen, ohne das
geht's nicht.
Sehe ich auch keine Zukunft bei uns, weil dafür die fünfte Lizenz zu vergeben, dann...
Nee.
Ich glaube, das sind die anderen Contis, die wir jetzt bisher verpflichtet haben, einfach stärker.
Ja.
Und er würde dann nicht drankommen, wäre nur auf der Gehaltsliste. Und das, glaube ich, macht für keine Seite Sinn.
Also ich muss ja ehrlich sagen, wir schauen zwar nur die Punkte an und so, das ist schon klar, aber trotzdem in so einem Fall Stürmer als Kontingentspieler, der in der Oberliga dann nur 36 Punkte in 44 Spielen in der Hauptrunde gemacht hat, das ist mir echt zu wenig. Also sorry, aber das käme, glaube ich, nicht in Frage. Und genau deswegen, so kann ich es mir nur erklären, gibt es auch diesen Tryout-Vertrag, dass man halt jetzt ihm einen Vertrag auch vorlegen konnte, der sie dann vermutlich, so tippe ich mal drauf, einfach automatisch verlängert, wenn er einen deutschen Pass bekommt. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
irgendwie so in die Richtung.
Vielleicht muss man es auch aktiv verlängern, weil vielleicht ist man auch mit der Leistung nicht so ganz hundertprozentig sich klar, ob das wirklich was bringt. Wo ich jetzt, ich finde es gut mit dieser Tryout-Sache, weil ich finde es gut, wenn man sich da flexibel verhält und das einfach einmal ausprobiert. Ich sehe bloß ein einziges Problem. Was machst du denn jetzt, wenn du ihm den Vertrag nicht verlängerst, weil, sagen wir mal einfach, er hat jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft trotzdem nicht bekommen. Und dann verlängerst du den Tryout nicht und auch sonst keinen Vertrag, was machst du dann? Dann stehst halt da und du wirst nur einen guten deutschen Stürmer. Ich glaube, das wird schwierig, dann noch anfangen zu suchen. Ich meine, logisch, du kannst immer wieder mal so gewisse, ich sag mal so Überraschungskurs schaffen, dass du während der Saison noch einen guten deutschen Stürmer holst, wie auch letzte Saison mit Preto zum Beispiel. Aber das ist halt wirklich dann eine Glückssache.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist schon ein Glücksgriff, weil auch bei Preto waren ja die Meinungen gerade zu Beginn, als man ihn geholt hat, ja schon eher zurückhaltend.
Und ja, ja.
Man hat sich eigentlich nicht wirklich was erwartet, außer dass er eben ja, eine Ergänzung ist,
ja.
Ehrlicherweise. Ja. Ich will ihm da jetzt gar nicht zu nahe treten, weil er hat ja sämtlichen Kritikern Lügen gestraft, aber ich denke, genauso wird es wahrscheinlich kommen. Dieser Tryout hat natürlich immer seine Vor- und Nachteile. Haben wir ja jetzt gerade schon zur Genüge durchgesprochen, was ich glaube, was vielleicht auch noch ein bisschen ein Problem sein könnte. Aber auch da, ich meine, unsere Verantwortlichen sind sich ja der Situation bewusst. Aber was machst du jetzt, wenn du den Vertrag nicht verlängerst und der Spieler ist aber natürlich auch schon eingespielt? Weil ich meine, du musst ja die Reihen jetzt irgendwann mal sich einspielen lassen.
Dafür ist ja die Vorbereitung
da. Ja, genau. Dann hast du natürlich vielleicht wieder eine Reihe, die du irgendwie umbauen musst. Ja. Oder du planst von Anfang an mit ihm als eine Art Rotationsspieler und ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, als deutscher Spieler kann er für uns eine gute Ergänzung sein. Ist es sicherlich. Als Kontingentspieler sehe ich ihn auch nicht bei uns.
Man kann ihm natürlich dann auch noch mehr Zeit geben, muss man auch sagen. Also wenn jetzt es wirklich sich herausstellt, dass am deutschen Pass liegt und dass sich das nur verzögert. Ich glaube, Selb hat das letztes Jahr auch mindestens bei einem Spiel, wenn es sogar bei zwei macht, dass sie dann erst während die Hauptrunde schon lief, die lizenziert haben, praktisch als Deutsche dann. Und das könnte man natürlich auch machen, wenn sie jetzt wirklich rausstellt, okay, es handelt sich jetzt bloß mal um ein paar Wochen. Und man ist überzeugt davon, dass er der Richtige ist, dann kannst du halt auch mit einer Lizenzierung warten. Das Problem ist, der Spieler wird sich nicht einfach so hinsetzen und ohne Vertrag dastehen. Wenn, dann musst du ihn verpflichten, also nach dem Tryout.
Ja, ja klar.
Du musst also sicher sein, dass das auch wirklich was wird mit dem Pass, weil wie du schon gesagt hast, und ich auch als Kontingentspieler, für mich keine Option, muss ich ehrlich gestehen, keine Option. Schauen wir mal, was daraus wird. Als Deutscher extrem interessant, muss ich sagen, ist ja ein Name, den man auch schon auch als Normalo-Fan, sage ich jetzt mal, immer wieder mal gehört hat, also zumindest gelesen hat, weil ich weiß ja nicht, wie man ausspricht. Vielleicht können wir das dann noch in Erfahrung bringen, bis zum
sehr
nächsten
schön,
Mal. Ja, aber gute Sache, wenn es klappt alles. Wenn es dann alles funktioniert mit Pass und Co., dann finde ich es gut.
Ja, und dann zu guter Letzt haben wir noch zwei Förderlizenzspieler im Sturm, eben vom Deckendorfer SC, Julian Elsberger und Viktor Buchner.
Ja.
Kannst du da was sagen zu den Jungs?
Ich kann dazu sagen, dass Elsberger hat die Jugend in Landshut verbracht. Das ist schon mal eine gute Sache. Landshut ja bekannt als Talentschmiede. Der ist 22 Jahre alt, hat jetzt einige Jahre in Deckendorf gespielt, in der Oberliga. Hat da, ich glaube jetzt 3 Saisons auf dem Buckel und hat auch wirklich jetzt nicht nur irgendwie 12 Einsätze oder so, sondern 46, 48, 48 Einsätze und auch Playoffs gespielt und punktet auch. Jetzt natürlich nicht so, wie man, ne, kann man jetzt wieder schwer vergleichen. Der wird bei uns sicherlich sich nochmal hart tun. Sprung in die DL2 wieder. Wird aber auch, ja, ich glaube, eine geringe Anzahl nur an Einsätzen bekommen. Aber wichtig ist halt so eine Kooperation, wie man es jetzt mit Eckendorf eingegangen ist, geht halt in zwei Richtungen, logischerweise. Und was soll ich sagen, finde ich, er hat es verdient, ist eine gute Geschichte. Schauen wir mal, was er bringt. Ja, zum Viktor Buchner kann man sagen, der hat noch überhaupt keine Eckendorfer Vergangenheit. Der hat jetzt, oder ist jetzt erst ganz frisch zu Eckendorf gewechselt, war letzte Saison in Stuttgart und Bietigheim in der Oberliga unterwegs, war aber vorher auch schon für den EHC Freiburg in der DL2 und zwar auch nicht ohne, also hat er schon, ich glaube, ja, um die 45 Spiele absolviert und auch Punkte gemacht, also er stand auch auf dem Eis.
23, 24 würde ich fast sagen, fast eine komplette Saison.
Ja, richtig, und auch mit 7 Punkten, also nicht ohne. Mich wundert es fast ein bisschen, dass er dann in der Oberliga nicht mehr gepunktet hat. Bei unseren Spielern, die wir letztes Jahr nach Passau geschickt haben, zeitweise mal, finde ich, hat man das sehr deutlich gesehen, dass dann sofort Punkte kamen. Der Sprung ist also schon groß und darum wundert mich das. Aber wie gesagt, also schon einige Spiele auf dem Buckel, auch in der DL2. Ich bin gespannt, wie oft er für uns zum Einsatz kommt. Ich denke mal, die meisten Spiele wird er für Eckendorf machen.
Ja, glaub ich auch. Aber Kooperation geht in beide Richtungen. So soll es eigentlich sein. So,
genau.
So ist geliebte Förderlizenzkooperation. Und von daher zwei interessante junge Spieler, glaube ich, denen man auch die Chance ermöglichen möchte, sich in der höheren Liga zu beweisen. Punkt.
Ja, Punkt ist gut. Damit hätte man nämlich den Kader abgehandelt.
Hey, Wahnsinn.
Jetzt würde mich aber interessieren, von diesen ganzen Personalien, die wir jetzt besprochen haben, was ist da für dich, sag jetzt mal, die größte Überraschung? Womit hast du am wenigsten gerechnet?
Am wenigsten gerechnet damit, dass wir mehrere Spieler haben, bei denen wir die Namen nur schwer aussprechen können. Nein, nein, Spaß beiseite. Definitiv die Förderlizenz für Simon Wolf.
Mhm.
Bei den anderen Spielern, egal ob es jetzt Neuzugänge waren oder vielleicht Verlängerungen, ich hatte so das Gefühl über die letzten Wochen, das waren alles so ein bisschen offene Geheimnisse. Ich meine, es gibt ja durchaus sehr gut informierte Fans, die dann irgendwelche Beziehungen haben und wo dann viel auch ja, geschrieben wird, das dann tatsächlich über diverse Foren weitergetragen wird und dann letzten Endes irgendwo schon auch Daseinsberechtigung hat und dann auch so eingetroffen ist. Aber bei der Förderlizenz für Simon Wolf, glaube ich, das hat man so nicht kommen sehen.
Das hat irgendwie niemand auf dem Schirm, glaube
genau,
ich.
Gell?
Ja,
genau.
Habe ich auch den Eindruck.
Und deswegen für mich auch in Anbetracht dessen, was er in seinen jungen Jahren eigentlich schon für ein guter Spieler ist, für mich definitiv die größte Überraschung.
Mhm.
Und bei dir so?
Ja, ich wollte eigentlich auch Simon Wolf nehmen, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen. Nee, Schmarrn. Aber tatsächlich, also ja, bei Simon Wolf gehe ich auch mit, weil es also wirklich überhaupt nirgendwo kommuniziert wurde, zumindest nicht, dass ich was gelesen hätte davon. Sicherlich hat es der eine oder andere irgendwo aus den inneren Kreisen gewusst. Aber ich muss sagen, am Ende war es für mich irgendwie dann doch der Abgang von Xaver Tippmann. Weil zwar die Entscheidung hat sehr lange, oder zumindest die Verkündung hat sehr lange auf sich warten lassen und man hat natürlich vorher auch schon gelesen und so weiter, aber irgendwie habe ich mir immer gedacht, ach, den werden sie wohl doch verlängern.
So ähnlich wie bei Jakob Weber.
Ja, war nur eine Frage irgendwie, ja, weil ich mir dachte, ja. Okay, warum soll es denn jetzt einen Xaver Tippmann nicht verlängern? Und das muss ich sagen, das hat mich dann doch sehr überrascht, als das dann irgendwie plötzlich offiziell war, auch egal, was man vorher schon gelesen hat, aber dann plötzlich offiziell, okay, Xaver Tippmann wird nicht verlängert oder man ist sich nicht einig geworden, fand ich dann doch sehr überraschend, muss ich sagen. Auch im Hinblick, muss ich ehrlich gestehen, wenn wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz den kompletten Kader uns anschauen, auch im Hinblick auf unsere Verteidigung, Wir hatten ja da durchaus auch schon namhafte Neuzugänge und so. Aber ich finde, der Xaver Tippmann hätte da jetzt auch noch gut reingepasst. Ne? Weil Förderlizenz ist Förderlizenz, muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Also die werden es nicht rausreißen, zur
Ja, ganz
Not. Ne?
klar, natürlich.
Da können die auch gar nichts dafür, das ist auch nicht ihr Job. Drum war das für mich schon sehr überraschend.
Ja, jetzt wird uns natürlich auch interessieren, was ihr, liebe Eisbären-Fans, als die überraschendste Neuverpflichtung, Verlängerung, Personalie ganz allgemein gesehen habt. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt es uns gern in die Kommentare. Und ja, dann sind wir schon gespannt, wie ihr das so seht. Nico, du hast es ja gerade angesprochen, dass man den Kader, jetzt wo er ja komplett ist, einfach nochmal ganz kurz im Überblick betrachten. Vielleicht kurz meine Gedanken dazu. Also ich sehe definitiv eine Verbesserung auf der Goalie-Position. Einfach weil wir halt jetzt eben keinen ausländischen
Ja.
Torhüter mehr haben.
Ja, finde ich ja.
Natürlich wird man sehen, wie es funktioniert, sollte der Fall eintreten und Neffin länger ausfallen, ganz klar. Aber wir haben es ja heute schon in der Folge auch ein bisschen erwähnt. Auch den anderen Torhütern kann man durchaus Vertrauen schenken und die werden ihre Sache, glaube ich, schon ordentlich machen. Ja, in der Verteidigung finde ich, sind wir körperlicher und auch
Ja.
erfahrener geworden. Das, glaube ich, ist was, was uns letzte Saison vor allem schon gefehlt hat. Gerade diese körperliche Komponente im Vergleich auch zu den anderen Teams in der Liga. Und im Sturm macht es für mich eine Mischung aus bekannten Gesichtern, die halt vor allem schon eingespielt sind. Ich denke jetzt da an die Reihe Preto, Trivino, Morley. Ich glaube, die kannst du so einfach hinstellen nächste Saison.
Ja.
Und aber auch den neuen Impulsen, insbesondere auf der Conti-Position.
Also ich finde auch, dass man die Handschrift von Peter Flash ganz klar ablesen kann an dieser Kaderzusammenstellung. Es ist deutlich mehr Wert auf die Körperlichkeit gelegt worden, vor allem jetzt halt zum Beispiel an der Abwehr. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass ich mit der Abwehr trotzdem nicht ganz zufrieden bin. Weil ich finde, also sie wird auf jeden Fall nur funktionieren, wenn jeder das bringt, was man von ihm erwartet. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass jemand wie Pascal Cerezon erst noch zeigen muss, dass seine in Anführungszeichen Talfahrt der letzten Jahre endet und er sich irgendwie stabilisiert. Das sind also Sachen, ne, das muss man irgendwie erst mal sehen. Wenn es funktioniert, dann ist natürlich top. Aber wenn man jetzt mal rein, ich sag mal, die Körperwerte anschaut, also Gewicht, Größe etc., dann merkt man den Einfluss von Peter Flash ganz erheblich, finde ich. Ich habe mir das einmal zusammengeschrieben, jetzt nicht für die einzelnen Positionen, aber doch für den ganzen Kader. Die Durchschnittsgröße und Gewicht und so weiter ist dann überall besser geworden. Wenn jetzt auch nicht der große Wurf, aber du hast ja jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, oder es wäre jetzt nicht ratsam gewesen, den kompletten Kader zu tauschen.
Ja gut, du kannst ja auch nicht nur
Ne?
2 Meter Kanten verpflichten.
Richtig,
Also
es
das
bringt er
macht
ja auch nichts. Ne?
genau.
Aber Durchschnittsgröße ist auf 1,83,8 hochgegangen. Das Durchschnittsgewicht ist gestiegen. Durchschnittsalter hingegen ist gesunken. Und wie gesagt, ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, dass ich es nicht für die Verteidigung mal durchgespielt habe, weil da, glaube ich, würde man den Unterschied am krassesten merken, was jetzt Größe angeht. Wenn du jemanden anschaust wie Pascal Cerezon, der ist 1,96, ja, dem wirst du halt nicht in der Nacht begegnen. Ne? Im positiven Sinn natürlich. Und deswegen glaube ich, können wir uns da schon darauf freuen, dass vielleicht unser Spiel wieder ein Stück weit mehr in die Richtung geht, wie wir es aus der Vergangenheit gewohnt waren. Auch für Peter Flash ist es ja jetzt die erste Saison als Head Coach. Also die erste komplette Saison, wo er von Beginn an auch für die Kaderzusammenstellung zuständig oder mit zuständig war. Und deswegen, ja, man muss jetzt erst mal sehen, aber die Chance hat er natürlich auch er verdient, dass man ihm das Vertrauen schenkt. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, es wird jetzt nicht der Kader für die Top 6 werden. Wir werden ganz klar wieder um Platz 10 kämpfen müssen. Aber ich glaube, wir werden mehr Freude mit diesem Kader haben als letzte Saison.
Dein Wort in Gottes Ohr. Aber ich denke, Top 6 ist auch nicht unser Anspruch.
Nein, natürlich also, nicht. Ja.
Meistens
aber es, gibt ja, es gibt ja immer einzelne Leute, die meinen, ja, jetzt müssen wir hier mal echt Geld ausgeben. Ja,
klar.
Aber und die, das die, Geld ist einfach nicht da.
Die hast du ja immer. Und ja. Ganz ehrlich, lieber kämpfe ich um Platz 10, als dass es uns so geht wie damals zu Zweitliga-Zeiten.
Ja, natürlich. Klar. Ja. Also so brauchst du darfst es auf keinen Fall erzwingen. Es wird ja eh schon so viel auf den Weg gebracht und es wird immer besser und man festigt sich auch finanziell. Das braucht alles einfach Zeit und ich wollte jetzt einfach auch die Gelegenheit nicht auslassen, nochmal zu sagen und vielleicht den Hörern auch nochmal einzutrichtern, dass es nach wie vor um Platz 10 geht, um den Klassenerhalt geht eigentlich, so muss man es sagen. Platz 10 wäre natürlich ideal, weil man dann vorzeitig erreicht, aber auch über die Playdowns, wie wir jetzt wissen, kann man Klassenhalt erreichen.
Aber dann vielleicht nicht ganz so spannend.
Ich will es nimmer. Ich will es nimmer. Aber es ist auch möglich. Und auch dann ist das Saisonziel erreicht, so blöd das jetzt klingt.
Natürlich, klar. Ich glaube, jeder Platz, der besser ist als die Platzierung letzte Saison, ist einfach ein Gewinn, ist ein Fortschritt. Und was man bei dem Ganzen nicht unterschätzen darf, was du ja schon angesprochen hast, jetzt hat Peter Flash wirklich mal den Kader so zusammenstellen können, wie er es für richtig hält, wie er das sieht, hat seine Einflüsse reinbringen können, zusammen auch mit Hugo Boysworth. Und von daher muss man, oder hat er jetzt, glaube ich, diese eigentlich faire Chance zu zeigen, dass er als Head Coach eines DEL2-Teams definitiv bestehen kann.
Ja, das denke ich auch. Und ich freue mich voll auf die Saison, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es wird Zeit, dass es losgeht.
Ja,
das stimmt. Apropos Zeit, wir nähern uns schon wieder einer XXL-Folge.
Oh je, oh je. Ja, aber gut, es ist eine Off-Season-Folge. Wir müssen ja ein bisschen, ne? Also die Leute sind ausgehungert.
Ich finde es voll okay. Ihr kennt ja das, die Funktion mit doppelter Geschwindigkeit oder so.
Nein, ja, ja, genau.
Vielleicht wollen wir noch ganz kurz über die Kooperation mit Deckendorf sprechen.
Ja.
Eigentlich haben wir ja schon viel
darüber gesagt. Wir haben es schon fast durch. Ja. Wie findest du das?
Ich finde es super. Auch wenn ja Deckendorf lange Zeit ein großer Rivale war und ich aus der Zeit tatsächlich immer noch ein bisschen Abneigung habe gegen den Standort. Das ist aber jetzt meine persönliche Geschichte. Nein, Spaß beiseite. Es macht Sinn. Es macht Sinn für Deckendorf, es macht Sinn für uns. Und was nicht heißen soll, dass die Kooperation mit Passau schlecht war letzte Saison. Im Gegenteil, auch das hat total Sinn gemacht. Wir sind einfach ein Standort, der von so einer Kooperation auch durchaus profitieren kann.
Ja, und absolut.
Deswegen finde ich, ist es eine tolle Sache.
Und sogar muss irgendwie. Also wir müssen ja alle Möglichkeiten nutzen. Da gehört zwar Kooperation mit der Oberliga natürlich auch dazu. Letztendlich, ja, also ich gebe da schon recht, ich fand es mit Passau fand ich es ein Stück weit einfacher. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir mit Passau jetzt, obwohl es ja auch immer als Derby bezeichnet wird, aber heutzutage wird alles als Derby bezeichnet, wir haben mit Passau keine echte Derby-Vergangenheit. Im Gegenteil, da hat sich jetzt durch diese Sache letzte Saison eigentlich eher fast eine Freundschaft entwickelt. Deswegen fand ich, dass das besser passt und natürlich auch, ja, wie drücke ich das jetzt aus, Passau hat bisher einfach jetzt nicht so die hohen Ansprüche gehabt und dadurch war es vielleicht auch einfacher, dass unsere Spieler, die wir dorthin schicken, da auch gebraucht werden, also sprich auch wirklich dann entsprechend eingesetzt werden. Bei Deckendorf wird es ein Stück weit schwieriger werden, weil die selber einen guten Kader haben. Und natürlich die Sache, die du schon angesprochen hast, ja, Deckendorf ist halt Deckendorf. Ne? Also ich meine, ich bin froh, dass wir...
Du drückst es deutlich diplomatischer
aus. Ich bin froh, dass wir der Oberliga entwachsen sind, behaupte ich jetzt mal. Es soll jetzt nicht großkotzig klingen, aber von daher ist es schon möglich. Deckendorf ist jetzt nicht Straubing und auch nicht Ingolstadt, also ist jetzt nicht irgendwie rotes Tuch, aber es ist schon halt auch, ne? Und von daher ist das okay, aber ja, ich habe jetzt da nicht gejubelt drüber, sagen wir mal so. Ja, wahrscheinlich schön, die wenigsten. Aber gesagt. Es macht natürlich total Sinn, auch nein, von der Nähe her. Man muss das auch mal ausnutzen, genau. dass wir hier in der Umgebung so viele Clubs haben. Richtig, das ja. Wenn du da in den Norden schaust, die schlecken sich die Finger ab nach so einer Situation.
Und ich meine, du musst ja auch sagen, dieser Gedanke an die Rivalität und was war vor x Saisons und so weiter, das sind ja Gedanken, die spielen ja in den Planungen bei den Verantwortlichen überhaupt keine Rolle. Da geht es ja rein um Sportliche.
Natürlich.
Wie du sagst, da sind dann Themen wie Nähe zum Standort und so weiter wichtig. Dieses Rivalitätsdenken ist ja eher bei den Fans.
Ja, natürlich.
Und die werden ja zum Glück bei solchen Entscheidungen nicht mit einbezogen, weil
dann man sollte es nicht total unter den Tisch kehren. Wie gesagt, also es gibt auch Clubs, wo ich jetzt schon persönlich beleidigt wäre, aber Deckendorf gehört jetzt da nicht dazu und deswegen finde ich das jetzt völlig okay. Ich glaube, es hat auch niemand, also wenn ich da so gelesen habe, was so in den Foren oder sonst wo geschrieben wurde, es hat da niemand sich wirklich irgendwie drüber aufgeregt. Das war völlig in Ordnung und ich hoffe, dass beide Clubs davon profitieren. Davon gehe ich Stand jetzt aus und das ist dann eigentlich das Wichtigste für den Sport. Punkt.
Schönes Schlusswort. Bevor wir jetzt tatsächlich zum Ende kommen oder ich sage jetzt mal zum Ende des Themas Eisbären, wollen wir vielleicht noch auf ein paar Sachen hinweisen, die aus unserer Sicht durchaus relevant sind und wir einfach nochmal auch hier im Podcast erwähnen wollen. Zum einen haben die Eisbären jetzt, war es heute oder war es gestern?
Ich glaube heute,
Bin mir gar nicht mehr sicher. Das Ende des Dauerkartenverkaufs für Mittwoch, den 20.08.25 bekannt gegeben. Das heißt, wer jetzt noch keine Dauerkarte hat und aber unbedingt noch eine haben möchte, soll sich sputen. Aktuell stehen wir wieder bei unfassbaren 2060 verkauften Dauerkarten.
Ja, ist doch Hammer.
Einfach geil, anders kann man es nicht sagen.
Ich finde es ja toll, dass das jetzt kommuniziert wird. Das ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zur letzten Saison. Da wurde es ja dann einfach irgendwie mal beendet, ohne dass das irgendjemand gesagt hat. Und man muss jetzt auch sagen, jetzt geht ja auch nicht mehr viel. Also es sind jetzt nur noch einzelne Dauerkarten, die jetzt noch verkauft werden.
Ja, natürlich.
Und von daher ist das jetzt auch ganz in Ordnung, da jetzt einfach diesen Cut zu machen und dann ist das beendet und fertig. Und vor allem auch pünktlich dann, sage ich jetzt mal, vor Saisonstart. Ne, weil das, glaube ich, 20.08. ist ja noch kurz vor dem ersten Testspiel. Das ist, glaube ich, am 22.
Das ist richtig.
Ja. Dann hast du vor Saisonstart die Dauerkarten abgehandelt und das passt. Ne? Also, wie gesagt, merkt es euch, 20.08. ist die Deadline. Kann jetzt nicht genau sagen, ob es da Uhrzeit auch gibt. Schaut einfach selber nach, wenn ihr noch eine Dauerkarte haben wollt. Und wer weiß, was danach kommt, vielleicht hören die Verantwortlichen ja auf die zahlreichen Rufe der Fans, die nach 10er-Karten und sonstigen flexibleren Karten, sage ich jetzt mal, schreien. Mal schauen, vielleicht gibt es ja sowas. Dann noch eine News, was den Saisonstart angeht, und zwar am Mittwoch, den 13.08., also sprich, das sollte nach Veröffentlichung dieser Folge morgen sein, beginnt der Vorverkauf für das einzige Testspiel, Heimtestspiel gegen Ravensburg. Dazu auch die Info vom Club, es gibt keine freie Platzwahl mehr in der Vorbereitung. Das war ja in der Vergangenheit so, hat auch immer wieder ein bisschen für Probleme gesorgt, weil ja jetzt so zahlreiche Dauerkarten verkauft wurden und einfach das oftmals nicht eingehalten wurde, dass die Plätze halt vergeben sind. Ob das der Grund war, weiß ich nicht. Es gibt jedenfalls keine freie Platzwahl mehr.
Fand ich übrigens schon überraschend, diese Entscheidung, weil ja, glaube ich, nicht kommuniziert wurde, ob das jetzt allgemein gilt oder nur für Sitzplätze oder.
Also ich glaube, dass es allgemein gilt. In dem Zusammenhang gibt es jetzt zumindest zwar noch keine offizielle Information, aber vom Fanbeauftragten habe ich heute gelesen, dass in der kommenden Saison auch die Blöcke wieder kontrolliert werden sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das alles praktisch in einem Zusammenhang zu sehen ist.
Ja, würde Sinn machen.
Sprich, so wie man es vielleicht die Älteren unter uns, die werden es vielleicht noch wissen, wie das früher mal war, dass halt die Ordner, die bei den Blockzugängen stehen, halt dann bei den Aufgängen die Karten kontrollieren und halt auch wirklich nur in keine Ahnung, B12 derjenige stehen kann, der auch eine Karte für B12 hat. Bei den Sitzplätzen, glaube ich, ist das ja eh selbsterklärend. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zusammenhängt, dass man jetzt einfach vielleicht auch mit, zum Beispiel mit Polizei und Ordnungsamt, dahingehend Veränderungen erreichen wollte. Es war schon auch immer wild, was da teilweise war, zu den letzten Jahren. Ne?
Ja, das stimmt.
Bei den Zuschauerzahlen.
In der Vorbereitung schon ein bisschen
schwierig finde. Ja, ja.
Also gerade stehplatztechnisch, wenn ich sage, okay, ob ich jetzt in der Vorbereitung ist nicht viel los, ob ich jetzt da schon diese freie Platzwahl-Einschränkungen treffen
müsste. Vielleicht da einfach als Testlauf für die Saison.
Das könnte ich mir eher vorstellen, ja, genau. Aber sei es wie es ist, ist ja auch egal. Du hast es gerade schon erwähnt, Mittwoch, 13.8. Beginn des Vorverkaufs für das Testspiel gegen Ravensburg. Oder hast du es erwähnt?
Ich habe es erwähnt.
Schon geil.
Ja,
okay. Ich war kurz.
Das kurz. Einzige Heimspiel in der Vorbereitung. Ja.
Genau. Wenn wir jetzt bei der Vorbereitung sind, vielleicht kurz die Termine, auch wenn wir ja nur ein Heimspiel haben, aber ich denke auch die Auswärtspartien dürften vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein. Los geht's ja am 22.8. In Kitzbühel, gegen die Adler Kitzbühel, haben wir ja in den letzten Jahren auch immer wieder mal in der Vorbereitung gesehen. Dann haben wir am letzten Augustwochenende, 30. 31. August, ein kleines Vorbereitungsturnier in Deckendorf, den Niemeyer Haustechnik Cup. Kann schon fast nicht mehr reden jetzt. Wird Zeit, dass die Folge auch zu Ende geht. Da spielen wir am Samstag zunächst gegen Rosenheim und am Sonntag dann entweder das Spiel um Platz 3 oder eben das Finale. Ja, gerade Deckendorf ist jetzt ja wirklich nahe. Also ich denke, da könnte es schon den ein oder anderen Eisbären-Fan auch dorthin verschlagen. Glaube ich, ist eine ganz nette Sache. Und dann haben wir die restlichen Testspiele noch im September. Einmal am Freitag, den 5. September um 17 Uhr gegen den GC Küssnacht Lions. Sonntag, den 7. September, gegen die Ravensburg Tower Stars, also dann das zweite Vorbereitungsspiel gegen den DEL2-Konkurrenten. Dienstag unter der Woche ein Testspiel in Passau. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch da einige Eisbären-Fans aufschlagen werden, um unser Publikumsliebling Chambry nochmal zu verabschieden. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, glaube ich. Und ja, dann letzten Endes am 13. September dann eben unser Testheimspiel wieder gegen Ravensburg.
Ja, zu dem Vorbereitungsprogramm vielleicht noch ein, zwei Sätze. Also zunächst, wir haben ja das, glaube ich, das letzte Mal sogar schon abgehandelt in der letzten Folge, dass es nur ein Heimspiel gibt. Okay, ist schade, ist wirklich schade. Noch dazu gegen Ravensburg. Ich habe kein Problem mit Ravensburg, aber erstens kennen wir die halt schon zu Genüge aus der DL2. Und auch in der DL2 ist das jetzt für mich persönlich, mag jedem anders gehen, aber für mich persönlich nicht der attraktivste Gegner. Ist ein bisschen unglücklich. Unglücklich finde ich auch, dass das Spiel in Passau an einem Dienstag ist.
Ja, das ist wirklich schade.
Weil da wären vielleicht gern mehr noch hingefahren.
Das glaube ich auch, ja.
Aber gut, ist auch so. Und dann, vielleicht nur ein, zwei Worte zu dieser Geschichte mit dem Niemeyer Haustechnik Cup. Also das muss ich sagen, finde ich so eine tolle Sache, weil in mir weckt es ein paar Erinnerungen an den Donaupokal. Das war ja immer legendär früher und das finde ich toll. Ist jetzt zwar in Deckendorf, sage ich jetzt mal, so querbeet, also da nehmen wir teil und Rosenheim, Deckendorf eben und ich glaube Halle.
Ja, Halle ist dabei.
Also irgendwie so querbeet durch. Aber ich finde so Vorbereitungsturniere, ich finde immer super. Und wenn das Samstag und Sonntag ist, da lohnt es sich bestimmt auch, dass man da nach Deckendorf fährt. Dann noch vielleicht ganz kurz, ich habe mir noch für die Hauptrunde, die ja danach beginnt, vier Highlights aus der ersten Spielrunde notiert. Vielleicht sind da manche interessiert daran, nur die Highlights zu besuchen. Also am 19.09. geht es los mit dem Saisonbeginn gegen Weißwasser, Heimspiel. Am 3. Oktober das Derby in Landshut. Am 5. Oktober dann gleich Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG und damit das erste Punktspiel der Geschichte gegen die Düsseldorfer EG. Und am 19. Oktober Derby in Weiden. Das sind jetzt so die vier Highlights aus der ersten Runde. Und ja, bis dahin sind wir sowieso wieder mit regulären Folgen am Start. Aber ich wollte mal kurz dann den Beginn der Hauptrunde auch beleuchten. Es sind schon ein paar gute Sachen dabei. Gut, dann glaube ich, sind wir mit den Eisbären-Sachen sozusagen fertig.
Reicht jetzt auch, ja.
Ja.
Ich glaube, jeder ist heiß auf die Saison, auf die ersten Testspiele, dass es dann losgeht, auch wenn jetzt natürlich nicht nur ein Heimspiel in der Vorbereitung dabei ist, aber trotzdem einfach wieder ein bisschen was mitzubekommen, dass die Jungs auf dem Eis sind, und ich glaube, jetzt wird es echt Zeit.
Ja, das denke ich, ja.
Zur DEL2 ganz allgemein, da hätte ich einfach nur zwei Fragen an dich, Nico.
Mhm.
Wen siehst du als Favoriten in der kommenden Spielzeit?
Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mich nur am Rande mit den anderen Teams beschäftigt, also nur, was man halt so liest, was man so mitbekommt. Ich habe jetzt bei keinem Team mir speziell den Kader angeschaut, aber für mich trotzdem ganz klar Düsseldorf. Ist halt das DEL2 All-Star-Team. Also anders kann ich das nicht bezeichnen. Ob das dann eine Chemie ergibt, eine Mannschaft wirklich da geformt wird, das ist wieder ganz was anderes. Aber auf dem Papier, also auf dem Papier nach, für mich ganz klar Düsseldorf.
Da gehe ich mit. Und ja, daneben natürlich die altbekannten Kassel, Krefeld und
ehrlicherweise
auch Landshut. Auch da wird sehr interessant, was ein Uwe Krupp an der Bande bewirken kann, allein mit seiner Vita und seinem Namen.
Ja,
ja, und die zweite Frage, wen siehst du in den Playdowns?
Es ist deutlich schwieriger. Also ich muss sagen, diese Frage, die stellen wir uns eigentlich regelmäßig vor der Saison, wir beide, und auch natürlich, bevor wir den Podcast angefangen haben. Und wie in bisher jedem DL2-Jahr, muss ich wieder sagen, ich weiß nicht wirklich, wer schlechter sein soll als wir. Das klingt so blöd, aber wenn du dir die anderen Kader so ein bisschen anschaust, wie gesagt, ich habe es mir nicht speziell angeschaut, aber wenn du einfach mal schaust, wer spielt da so, wer hat wen verpflichtet, was man halt so liest, boah, ich denke mir, scheiße. Also, ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Für mich in den Playdowns ist Grimmitschau, weil die hatten so viel Unruhe, auch jetzt nochmal mit ich glaube sogar zwei Spielern, die jetzt nochmal kurzfristig, die eigentlich schon Vertrag hatten und nochmal weggebrochen sind. Und dann das mit der Bande und den ganzen Geldsachen und die Halle, und das ist so viel durcheinander. Kann natürlich auch zusammenschweißen, aber ich glaube, das wird für die schwierig. Ich sehe die in den Playdowns. Ich sehe auch uns in den Playdowns, ich sage es ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen mit Platz 10, aber es wird trotzdem aus meiner Sicht eine ganz andere Saison als letztes Jahr. Ich glaube, dass wir nämlich schon um Platz 10 werden mitspielen können, wenn es auch am Ende vielleicht nicht ganz reicht. Ich sehe vielleicht noch Bietigheim wird sich schwer tun, denke ich, nach dem Aufstieg. Aber ja, jetzt habe ich 3 und 4. fällt mir schon nicht ein, weil alle irgendwie stark sind. Freiburg, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was ich ehrlich sagen, wer Freiburg. Freiburg ist für mich so ein typischer Club, der immer wieder mal da auch unten reinrutschen könnte.
Ja, auch letzte Saison wäre es
fast passiert. Oder? Muss nicht sein, die haben auch schon ganz andere Seiten gezeigt, aber ist irgendwie, ja, sage ich jetzt einfach mal, damit ich den 4. Club habe. Wen siehst denn du da unten?
Tatsächlich gehe ich mit bei Grimmitschau und Bietigheim, aus den gleichen Gründen, die du genannt hast. Ich sehe dann noch Weißwasser.
Ist auch so wie Freiburg, wo einfach auch unten reinrutschen können.
Genau, die da einfach mit unten reinrutschen könnten und die sich auch immer so um Platz 10 bewegen eigentlich. Ja. Unsere Kollegen aus der Oberpfalz, die Blue Devils aus Weiden. Einfach weil ich glaube, dass die Euphorie nach der ersten DEL2-Saison jetzt nachlässt. Und es kann ja nicht jeder sowas machen wie wir.
Ja, das stimmt natürlich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch kurz an Weiden gedacht, aber ich weiß überhaupt nicht, wie die ihren Kader entwickelt haben. Ich muss sagen, ich habe vorrangig auf uns geschaut, weil alles andere kannst du eh nicht beeinflussen. Und bei Weiden dachte ich mir, naja, okay, die haben jetzt diesen Investor, der wird ja irgendwie Geld in den Tank genommen haben. Deswegen sehe ich die jetzt da nicht drin, aber ja, möglich ist es natürlich, richtig. Da könnte jetzt auch so ein richtiger Kater der letzten Saison irgendwie auftreten bei denen, stimmt. Schauen wir mal, wie es am Ende wird. Ich hoffe natürlich, du hast recht, weil es würde bedeuten, dass wir mindestens 10. werden.
Ja.
Schauen wir mal, ich glaube, man kann es ganz schwer einschätzen. Die Liga ist so verdammt eng.
Ja, und es wird ja immer enger.
Ja, und es kommt ja auch so viel auf, sag ich jetzt mal, drauf an, auf die Chemie in der Mannschaft. Wir haben es ja am besten gezeigt in unserer Meistersaison, was möglich ist, wenn plötzlich alles funktioniert.
Und genauso, wie es aber auch sein kann, wenn gar nichts funktioniert.
Genau.
Ich meine, der Kader war auf dem Papier letzte Saison sicher nicht schlechter.
Nee, also ich hätte schon gesagt, auch letzte Saison war es für mich ja Platz 10 Kader.
Aber gut, wenn es halt nicht sein soll, soll es nicht sein.
Ja, richtig.
Aber wir sind positiv und am Ende bin ich mir sicher, wenn wir in unserer letzten Saisonfolge der Saison 25-26 dann über den Klassenerhalt bzw. über die Pre-Playoffs berichten.
Ja, aus meiner Sicht ist ja die Teilnahme in den Playdowns nichts Schlimmes. Wir sweepen ja gleich in der ersten Runde Grimmitschau. Da haben wir noch Rechnung offen vielleicht sozusagen. Und dann haben wir einen Klassenerhalt und schauen in der zweiten Runde fröhlich zu. Ja, ist auch okay.
Würde ich auch unterschreiben. Gut, ich würde sagen, jetzt langweilen wir euch da draußen nicht noch länger mit unserem Gequatsche und kommen wirklich tatsächlich zum Ende unserer zweiten Off-Season-Folge und damit auch der letzten, bevor es dann bald in die Saison geht. Danke, dass ihr uns auch über die Sommerpause die Treue gehalten habt und wir sind heiß auf die neue Saison und dann wird es auch wieder mehr Folgen von uns geben. Noch zwei kleine Hinweise. Einmal möchten wir auf unsere Freunde vom EBR Fanlife-Ticker und auf das Tippspiel hinweisen, das sie jetzt ins Leben gerufen haben. Ich glaube, es läuft diesmal über Kicktipp ab, diese App. Der ein oder andere wird es sicher schon kennen. Wer es nicht kennt, einfach im App Store schauen. Den Link werden wir natürlich in die Folgenbeschreibung auch posten. Macht's mit, meldet euch an, tippt's mit. Ich glaube, die Jungs und Mädels vom Live-Ticker werden sich freuen, wenn da rege Beteiligung ist. Ja, und zu guter Letzt sieht man sicherlich den einen oder anderen dann auf der Saisoneröffnungsfeier am Samstag, den 13. September, 17 bis 20 Uhr in der Fanzone vor der Donauarena nach dem Testspiel gegen die Ravensburg Tower Stars.
Da nicht vergessen, dass das Spiel schon um 15 Uhr beginnt. Das ist eine ungewöhnliche Zeit, also bitte entsprechend einrichten und anschließend natürlich Fanzone, klar.
In diesem Sinne, macht es gut, verbringt die restlichen Sommerpausentage noch schön im Urlaub oder was auch immer ihr gerade so treibt und stimmt euch schon mal ein auf die neue Saison. Wir tun es auch.
Jawohl.
Bis dahin. Also,
Servus, pfiat euch.
Macht es gut, ciao.